Ihr Lieben, schön, dass wir diesen letzten Gottesdienst mit euch hier verbringen dürfen als Bibelschulteam. Vielleicht für alle, die diese Woche nicht so dabei waren und vielleicht heute auch zum ersten Mal da sind, vielleicht sage ich einfach kurz noch ein paar Dinge zu dieser Woche. Wir waren jetzt 8 Tage hier als Bibelschulteam zusammen, 12 Bibelschüler. Georg, mein Lehrerkollege, hatte den ersten Teil gemacht. Ich bin jetzt im zweiten Teil kurz am Anfang auch dabei gewesen. So haben wir uns die Woche etwas aufgeteilt. Wir waren an den Vormittagen an der christlichen Schule unterwegs mit Katrin Eckmann hier aus der Gemeinde, durften in der Grundschule unterrichten. Wir waren im Neuen Land mit Uwe, mit Regina unterwegs, im Bistro vormittags, am Nachmittag auch dann auch nochmal mit neuem Land unterwegs, und es waren wirklich tolle Erfahrungen. Wenn ich unsere Bibelschule anschaue, die sind total fertig. Die freuen sich richtig, heute nach Hause zu fahren. Und ich muss aber sagen, wir haben wirklich ganz tolle Erfahrungen hier mitgenommen. Mit dieser Gemeinde, mit euch. Wir haben manches miterleben dürfen, auch Segen, den wir von euch bekommen haben. Das gute Essen, das Zuhause, das ihr uns auch gegeben hat in den Familien, das war sehr besonders. Gestern Abend waren wir noch in Isernhagen in der Gemeinde. Da ist auch eine Einsatzwoche von einem Bibelschulteam. Und die haben alle im Gemeindehaus gelebt. Also die haben das Erlebnis gar nicht gehabt, dass wir hatten, in Familien zu sein. Morgens ganz persönlich in Kontakt zu kommen, Begegnung zu kommen. Das habt ihr richtig, richtig wunderbar für uns eingefädelt und auch für uns einfach erstellt, so eine Woche. Die Bibelschüler durften, glaube ich, sehr viel lernen. Wir dürfen jeder dazu lernen. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr zurückschaut als Gemeinde, auch sagen könnt, boah, das war eine wirklich gute Woche, wo wir Impulse mitgenommen haben, wo wir vielleicht einfach Menschen auch erlebt haben, von denen wir angesteckt wurden. Und das ist unsere Hoffnung, auch durch diesen Dienst, den wir hier gemeinsam getan haben. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie schließen wir diese Woche, die Woche der Begegnung, wie schließen wir sie ab? Eine Sache, die ich entschieden habe, dass ich euch einfach ein bisschen näher komme. Ich liebe es nicht, von oben herab zu euch zu sprechen, sondern ich möchte euch begegnen. Und ich möchte auch, dass dieses Wort heute in eure Herzen spricht, genauso wie es in mein Herzen gesprochen hat. Und das Thema, das ich heute gewählt habe, ist das Thema die Kraft eines gemeinsamen Zieles. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich ganz kurz noch was zu mir sagen. Manchmal hilft es, wenn man weiß, wer da vorne steht. Ich bin ja stolzer Papa von 4 Kindern, bin 41 Jahre alt, verheiratet seit knapp 13 Jahren mit Natascha. Wir haben 4 Kinder, Melody, Ruben, einzige Stammhalter, die Rahel und die kleine Anna, 10, 8 und 4 und 2 Jahre alt. Wir haben einen sehr turbulenten Alltag, wie ihr euch sicher denken könnt. Mit dem Alltag noch mit Bibelschule. Ich bin jetzt erst seit einem halben Jahr in der Bibelschule zurück. War 15 Jahre in Süddeutschland tätig und habe jetzt dann die Berufung bekommen, im Jahr 2025 wieder zurück nach Brake zu kommen. Und darf jetzt an der Bibelschule Brake nicht nur unterrichten, sondern ich darf auch unsere Schüler begleiten. Also 50% meiner Stelle ist die Studienbegleitung, so nennt sich diese Abteilung bei uns, einfach, dass es uns wichtig ist, unsere Schüler nicht nur im Wesen zu begleiten, da wo sie hineinwachsen, in den Prozess, in den sie stehen, das darf ich gemeinsam mit Claudia, die für die Frauen bei uns verantwortlich ist, darf ich für die Männer tun, und das macht mir unheimlich viel Freude. Ist auch herausfordernd, und gleichzeitig merke ich, dass Gott da einfach uns die Bestätigung gegeben hat, da zu sein. Ich möchte noch darauf hinweisen, hinten an diesem kleinen Stehtisch, da liegen einige Flyer von uns auch nochmal aus. Ich weiß nicht, ob das die Gemeinde in dieser Woche verstanden hat, dass sie zum Mitnehmen sind. Ihr dürft gerne euch da einiges mitnehmen. Das sind Infos zur Bibelschule, zu der Bibelschulausbildung. Es sind Infos zu unserem Startup. Wir haben eine Jüngerschaftsschule. Die Bea zum Beispiel jetzt nicht da, die hat bei uns erst die Jüngerschaftsschule gemacht und hat dann noch die Bibelschulausbildung begonnen. Ein richtig tolles Programm, wo wir junge Menschen die Möglichkeit geben, in einem ganz engen Zusammenleben, ganz stark erlebnispädagogisch, aber auch mit Unterrichtsstunden, einfach Jüngerschaft zu erleben. Das ist unser Startup. Dann haben wir auch dort einen Flyer noch liegen, wo wir einen neuen Podcast auch bewerben, den Michael Kotsch, ich weiß nicht, ob er schon mal hier war, Michael Kotsch macht. Michael Kotsch wird ja nicht müde, Fragen zu stellen, und manchmal dauert so ein Podcast auch lange, ist aber unheimlich anstrengend. Ich war selber mit ihm auch, ist unheimlich ansteckend, wollte ich sagen. Weil er einfach es schafft, immer wieder die Personen, die er interviewt, sozusagen aus ihnen alles rauszukriegen. Manche Podcasts gehen ein bisschen länger, manche kürzer. Schaut doch gerne rein, sind noch mal ein paar Infos generell zur Bibelschule. Wer im Sommer vielleicht von den Jungen hier sitzt und sagt, boah, ich habe keine Ahnung, was ich im Sommer machen soll, meine Eltern haben keinen Urlaub geplant, ist total blöd. Bei uns in Prag dürft ihr uns gerne unterstützen und auch so ein bisschen Sommerfeeling mitbekommen. Für alle, die schon mal in Prag waren, der Prager Sommer ist wirklich für manche die Institution des Lebens. Ne? Also die kommen von ihrem Kindesalter bis in die Bibelschule jedes Jahr nach Prag. Das habe ich nie ganz verstanden, langsam komme ich dahinter. Und ich merke, was für eine schöne Sache es ist, geistlich geprägt zu werden, aber auch die Kinder da abzugeben und mit diesen wunderbaren Schülern zu connecten. Also nochmal kleiner Werbeblock zum Anfang. Ja, meine Familie habe ich schon vorgestellt. Wir dürfen an der Bibelschule Prag dienen. Für uns eine große Herausforderung, auch ein unheimlicher Dienst, der uns herausfordert, aber auch viel Freude macht. Wir sind immer noch am Einleben als Familie und so dürfen wir einfach gespannt sein, was wieder der Herr uns auch weiterführt. Es war am Freitag, den 15.02.2013. Um 9 Uhr in der Stadt Chelyabinsk in Russland. Die Menschen sehen erst einen grellen Blitz, wie auf dem Bild zu sehen, dann eine gewaltige Detonation. Ein Meteorit war in mehreren Kilometern Höhe in zig Teile explodiert. Wie aus einem Maschinengewehr zischen Splitter in Richtung Erde, Fragmente krachen in Häuser, zertrümmerte Dächer und Scheiben, das Dach einer Ziegelfabrik stürzt ein und eine Schule wird getroffen. Fenster bersten, Ziegel peitschen durch die Luft. Die Explosion hatte die Wirkung einer Mega-Splittergranate. Aus 6 Städten der Region werden Einschläge gemeldet. Mehr als 950 Verletzte werden gemeldet an diesem Tag, davon mehr als 200 Kinder. Das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. So könnte es sich vielleicht für manche auch angefühlt haben. Diese Nachricht, wohlgemerkt aus dem Jahr 2013, da hat meine Frau und ich geheiratet, war damals eine Nachricht, die überall ausgestrahlt wurde. Wenn wir jetzt auf die letzten Jahre schauen, wie viele Nachrichten ausgestrahlt werden, fast täglich, wo das fast schon Alltag geworden ist, dass hier und da Raketeneinschläge gibt auf der ganzen Welt, dann sehen wir, dass sich da etwas tut. Wiederkehrende Probleme, wiederkehrende Katastrophen, Raketenangriffe. Und der heutige Bibeltext, er spricht auch von einem Fernziel für uns Christen. Mit einem Fernziel, das eine Reaktion auslösen sollte. Petrus schreibt diesen Brief, den ersten Petrusbrief oder die zwei Briefe eigentlich an die Gemeinden mit dem Hinweis und eigentlich mit der Intention, sie zu ermutigen. Ist ein sehr seelsorgerlich geschriebener Brief und ich lese uns den Text, um den es heute gehen wird, gleich aus 1. Petrus 4 von Vers 7 bis 11. Ich werde eingehen auf folgende Punkte. Gebet ist die Ausrichtung. Oder gibt Ausrichtung, Liebe setzt Kräfte frei und Dienen folgt einem gemeinsamen Ziel. Diese drei Punkte werde ich in meiner Ausführung zu dieser Predigt, zu dem Thema die Kraft eines gemeinsamen Zieles ausführen. Lass mich den Text lesen, den wir heute finden in 1. Petrus 4 von Vers 7. Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Petrus schreibt diesen Brief in einer Zeit der Verfolgung, in einer Zeit der Unterdrückung der ersten Gemeinde. Die Christen, gerade in muslimischen oder hinduistisch oder buddhistisch geprägten Ländern, die kennen Unterdrückung, die wissen, was es heißt, Unterdrückung oder Feindschaft oder echte Verfolgung zu erleben. Und sie sind fast gewöhnt an den Gedanken, dass sie das Kommen des Herrn Jesus eigentlich erwarten. Für sie ist solch ein Brief, also diese Aussage, die ja etwas vielleicht so auch dunkel klingt, ja, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Die NGÜ sagt an dieser Stelle, das Ende oder das Ziel, auf das die Welt hinsteuert, ist herbeigekommen. Ja, das Ziel, deswegen auch mein Thema heute, die Kraft eines gemeinsamen Zieles, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Wir Christen heute im Westen erleben bei weitem nicht den Widerstand, wie eigentlich der größte Teil der Christen auf dieser Welt, auf der wir leben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, manchmal fühle ich mich so wie in so einer anderen Welt, wenn ich die Nachrichten schaue und wenn ich in mein Leben schaue oder in unser Land auch schaue, was wir als Christen noch für Freiheiten haben, dann ist diese Aussage, das Ende aller Dinge ist herbeigekommen, etwas, was so weit weg scheint. Wir Christen heute im Westen sind solch einen Widerstand nicht gewohnt. Aber wenn man die Geschehnisse der letzten Jahre, allein der letzten Monate und vielleicht schon allein der letzten Tage sieht, zeigt uns deutlich, dass sich etwas tut, dass dieses Zeitalter, von dem hier gesprochen wird, dieses Ziel, dieses Fernziel immer näher kommt. Petrus schrieb diesen Brief 64 nach Christus an Christen, die unter der starken Verfolgung von Nero standen. Sie kannten Leid, sie kannten Tod, sie kannten Verfolgung. Wer sich mit der Geschichte ein wenig auseinandersetzt, was sie damals erlebt haben, diese Aussage zu bekommen, das war eigentlich eine Ermutigung. Was sind Dinge, das habe ich mich gefragt, was sind Dinge, die wir heute als Verfolgung wahrnehmen? Bis vor wenigen Jahren hat unser Staat noch sehr wohlwollend auf die Familie als Keimzelle, als etwas Schönes geschaut. Heute werden diese Werte immer mehr aufgehoben. Das könnte in unserer westlichen Welt oder das ist in unserer westlichen Welt auch oder könnte eine Verfolgung sein, die von außen kommt. Vor einigen Jahren hat man noch die Mitgliedschaft einer Kirche deiner Wahl sehr stark ermutigt. Es wurde darauf hingewiesen, dass es gut ist, einer Kirche oder einem Glauben zu folgen. Aber wenn wir heute darauf schauen und gerade in der letzten Zeit, wer sich damit ein bisschen auseinandergesetzt hat, wir Christen werden immer mehr auch kritisch beäugt. Immer mehr auch mit Feindschaft, teilweise in Fernsehsendungen, wo alles in einen Topf geworfen werden, alle Christen, die weltweit oder deutschlandweit zusammen sich treffen, in einen Topf geworfen. Das geht schon auf Feindschaft, in eine Richtung, wo Feindschaft auch zu sehen ist. Das Radio oder Fernsehen, Filme, Zeitungen, Illustrierte, staatliche Veröffentlichungen werben offen für sexuelle Freizügigkeit. Unsere Jugendlichen, unsere jungen Menschen leben in eine Zeit hinein, die wirklich besorgniserregend ist. Und in diese Zeit schreibt auch heute, spricht auch heute diese Worte zu uns. Erich Sauer sagt, es war der Schulleiter der Bibelschule Wiedenest, er sagt, auch wenn wir nicht wüssten, wer diesen Brief geschrieben hat, müssen wir doch sagen, dies ist ein Fels, er spricht hier von Petrus, ein Fels von einem Mann, der so schreibt, dessen Seele auf einem Fundament aus Fels ruht, der mit seinem vollmächtigen Zeugnis die Seelen anderer gegen den Druck der Stürme des Leidens, die sie bedrängen, stärken und sie auf ein echtes Felsfundament gründen will. Was sind Fundamente, die unseren Glauben, die dein persönlichen Glauben gegen äußere und auch innere Angriffe schützen? Die Bibel ermutigt uns so zu leben, und es sagt nicht nur diese Aussage, sondern Jesus selbst sagt es, ich werde es gleich zitieren, die Bibel ermutigt uns so zu leben, als wäre heute der letzte Tag. Die Kürze der verbleibenden Zeit ist ein Ansporn für die Gläubigen, ein Leben im Dienst Jesu zu führen. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Oder Matthäus 26, 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Dieses Wachen und Beten, das ist auch mein erster Punkt. Gebet gibt Ausrichtung. Das bringt hier auch Petrus ins Gespräch. Hier nach dieser Aussage ist aber nahe herbeigekommen das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Die neue Genfer Übersetzung sagt hier, seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Ist schon spannend, ja, dass hier das Gebet als allererstes genannt wird. Also so eine Ressource, die uns hier vorgestellt wird, wie wir dieser Verfolgung oder den äußeren Angriffen begegnen können. Warum ist es wichtig, besonnen oder nüchtern zu sein? Nüchtern spricht auch davon, dass wir uns bewusst fernhalten von Dingen, die uns ablenken oder die unseren Verstand auch trüben können. Besonnen kann auch übersetzt werden, klar oder gerade denken. Die Bibel fordert uns auf, ausgewogen zu sein. Die Jugendlichen würden vielleicht an dieser Stelle sagen, wenn jemand Schwierigkeiten erlebt, hey, chill doch mal, ja, mach dich nicht verrückt. Petrus möchte hier sagen, dein Glaube ist angefochten, es läuft nicht vielleicht wie so gewünscht. Ihr erlebt Verfolgung, ihr erlebt Widerstand. Aber such nicht verzweifelt nach Lösungen. Lauf nicht weg. Sei besonnen. Lass dich nicht vom Gebet abhalten. Mir hat dieses Bild, vor Jahren habe ich dieses Bild gefunden irgendwo, diese Aussage, mir reicht's, ja. Manchmal haben wir vielleicht auch so das Gefühl in dem Umfeld, wo wir stehen, hey, mir reicht's irgendwie. In der Familie ist es schwierig. Vielleicht auch in der Gemeinde und der Arbeitgeber. Was tun wir als erstes? Ich möchte dich heute auffordern, ganz einfach, mir nachzusprechen oder das, was hier vorne zu sehen ist, diese Aussage zu treffen, mir reicht's, ich gehe beten. Oft beten wir Menschen, wenn wir verzweifelt sind, doch Gebet ist nicht ein Automat Gottes. Gebet ist die Pflege unserer Seele, die Pflege der Beziehung zu unserem Gott. Gebet richtet uns aus. Hier diese Aussage, besonnen und nüchtern zum Gebet. Es ist spannend, dass Petrus diese Aussage trifft, weil genau Petrus so einer war, der nicht unbedingt besonnen und nüchtern war. Petrus, wenn er eine Idee hatte, hat er sie rausgehauen. Wenn er einen Gedanken hatte, hat er ihn einfach rausgehauen. Und es hat auch nicht immer gepasst. Wenn ich an die Situation denke, als Jesus im Garten Gethsemane ist und er aus seinem Übermut das Schwert packt und dem Malchus das Ohr wegpackt, das war keine Kleinigkeit. Gerade Petrus sagt hier, seid besonnen und nüchtern. Edmund Hibbert sagte, Gebet ist der vornehmste und nötigste Dienst, den Gott seinen Kindern anvertraut hat. Aber er ist auch der meist vernachlässigte Dienst. Das, was am wichtigsten ist, das, was am meisten verändert, ist das, was der Satan oder der Teufel oder der Widersacher, der Gegenspieler Gottes, am meisten dir wegnehmen möchte. Wir leben in einer Zeit, die unheimlich viel mit Ablenkung anbietet. Äußere Verfolgung kann auch sein Ablenkung durch den Job, durch Erfolg im Job oder die Medien, der Stress. Wir sind eine Stressgesellschaft geworden. Alles wird zu viel und vieles ist auch zu viel. Petrus geht es darum, darauf hinzuweisen, unser Denken, das, was wir sind, im Gebet auf den Herrn zu richten. Die Erinnerung an das Ende aller Tage, und deswegen habe ich diesen Vers 7 reingenommen, soll uns nicht zu Fanatikern machen, sagt jemand mal, die von Angst geprägt sich verstecken oder das Weite suchen. Nein, die Erwartung der Wiederkunft Christi soll unsere Gesinnung und Streben nach einem heiligen Leben ausrichten. Und dabei kommen wir nicht um das Gebet umher. Aber was genau verändert sich durch das Gebet? Viele würden sagen, und das sehe ich auch nicht nur hier in der Gemeinde, sondern in vielen Gemeinden, wenn es zum Gebet aufgerufen wird, kommen nur vielleicht 10 oder nicht mal eine Handvoll Leute. Aber ich möchte heute dafür werben, wie wichtig das Gebet für Gemeinde ist. Jesus sagt in Matthäus 21, Vers 22, und alles, was ihr glaubend erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Und es macht deutlich, dass das Gebet einen Unterschied bewirkt. Ja, alles, was ihr glaubend bittet. Und vielleicht sitzt du hier drin und sagst, Valentin, ich habe es schon so oft glaubend gebeten um Dinge und es verändern sich Dinge nicht. Aber die Bibel fordert uns auf, nicht darauf zu schauen, was sofort passiert, sondern unser Auftrag ist, einfach nur zu beten. In Jakobus 4, Vers 2 lesen wir, ihr streitet und kämpft und doch habt ihr nicht, weil ihr nicht bittet. Ein Ausleger Reuben Terry sagte mal, diese 7 Worte, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, diese 7 Worte enthalten das Geheimnis der Armut und der Kraftlosigkeit des Durchschnittschristen, des Durchschnittspredigers und der durchschnittlichen Gemeinde. Ein Christ betet durchschnittlich, so gibt es eine Statistik aus den USA, maximal 5 bis 8 Minuten am Tag. Ein Prediger oder ein Pastor betet maximal 20 bis 30 Minuten am Tag. Und ich möchte euch mit diesem Beispiel von Charles Spurgeon, eines meiner Vorbilder, muss ich sagen, einfach ermutigen. Spurgeon sagte, die Gemeinde, die am meisten betet, wird auch den größten Segen erfahren. Gebet ist der Atem der Gemeinde. Und ich fand es spannend, Spurgeon hat ja in diesem Tabernacle, wir würden heute sagen, eine Megachurch gepredigt. Da gab es circa 2000 Plätze für Menschen. Und wenn er Menschen durch die Gemeinde geführt hat und dieses Tabernacle vorgestellt hat, dann ist er gerne auch in den Keller der Gemeinde gegangen und an einer bestimmten Tür, die nicht besonders war, hat er die Tür aufgemacht und sagte, hier ist das Kraftwerk dieser Gemeinde. Das, was da oben passiert, wird hier unten gekämpft. Das Kraftwerk dieser Gemeinde ist dieser Gebetskeller. Dieser scheinbar unbedeutende Raum im Keller dieses imposanten Gebäudes war der Ort, an dem Menschen eins im Gebet wurden. Und wenn Georg letzte Woche von eins im Leib gesprochen hat oder von der Gemeinde als ein Leib gesprochen hat, dann fängt es in dieser Zelle des Gebets an. Wodurch offenbart sich Gott auf dieser Erde? Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir eigentlich nur in der Abhängigkeit einer höheren Macht existieren. Ohne einen Gott, ohne einen Schöpfer könnten wir gar nicht bestehen. Und jemand sagte mal, du bist immer beeinflusst, du bist das Ergebnis von Dingen, denen du dich aussetzt. Du kannst wählen, welche Macht dich bestimmt. Luther, der hat es noch mal mehr auf die Spitze getrieben und sagte, wir sind die Berittenen. Es reitet immer jemand auf uns. Du kannst immer entscheiden, wer auf dir reitet. Aber du bist kein Wildpferd. Wir sind die Berittenen. Wir Menschen sind der Kanal, durch den sich das Gute, aber auch das Böse in dieser Welt durchsetzen kann. Entweder Gott bestimmt dein Leben oder die böse Macht. Wir haben täglich die Wahl und das ist das, was ich uns zusprechen möchte. Das Gebet ist dieser Kanal. Wir haben die Wahl, Gottes Quellen anzuzapfen. Wir haben täglich die Wahl, was uns bestimmt. Gott möchte das Herz eines jeden von uns, dein persönliches Herz. Er möchte, dass unser Herz von seiner Macht regiert wird. Der Schlüssel für die Durchsetzung von Gottes Macht auf dieser Erde ist das Gebet. Und für mich ist diese Stelle aus Matthäus 18, die hat mir irgendwann mal einfach so ein bisschen einen Schlüssel gegeben, wie Gott denkt und welchen Wert er dem Gebet auch zuspricht. Hier heißt es in Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Wir sagen das so schnell, oder diese Aussage sagen wir manchmal ziemlich schnell, wo zwei oder drei zusammen sind. Wissen wir noch, was dabei passiert? Wir werden eins im Geist. Wir geben das, was uns verbindet, das tragen wir an Gottes Herz. Indem wir beten, geben wir Gott die Möglichkeit, der Kanal durch uns zu sein. Indem wir beten, geben wir Gott die Möglichkeit, seine Pläne, sein Vorhaben durch uns zur Wahrheit werden zu lassen. Ich möchte uns echt ermutigen als Gemeinde. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Ich meine letzten Sonntag auch hier vorne gesagt, es hat mich so ermutigt zu hören, die Gemeinde, wo wir gerade uns angeschlossen haben als Familie, jeden Sonntagabend, gestern das beim Seminar gesagt, jeden Abend treffen sich die Ältesten und sie beten für die Gemeinde, für jedes Mitglied. Ich möchte euch so ermutigen, das zu tun, jeden Einzelnen zu sehen, für jeden Einzelnen zu beten. In unserem Text geht es weiter und da kommt diese Aussage in Vers 8, vor allem, aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Liebe setzt Kräfte frei. Dieses Wort vor allem kommt in diesem Text, das springt mir so wirklich ins Gesicht, ne? Beim Lesen. Vor allem, aber habt innige Liebe untereinander. Ich musste da an ein Hunderennen denken. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal erlebt hat. Ein Hunderennen ist spannend. Die Hunde stehen in einer Box nebeneinander, die kläffen sich an, die schnurren sich an. Und sobald diese Box aufgeht, rennen sie diesem Dummy, das ist eigentlich so ein Hase, der vorne weggezogen wird durch so eine Vorrichtung. Sie rennen diesem Hasen hinterher, Seite an Seite. Da geht es nicht mehr darum, dass sie sich ankläffen, sondern sie rennen auf ein Ziel zu. Wenn das Startsignal ertönt, dann geht es nicht mehr darum, einander sich anzukläffen, sondern sie rennen auf ein Ziel zu. Sie bemühen sich darum, als erstes diesen Hasen zu ergreifen. Da ist nichts mehr von gegenseitigem Bellen und sich positionieren. Und ich glaube, das ist ein tolles Bild für uns als Gemeinde. Manchmal fühlt man sich vielleicht so wie in so einer Box. Daneben ist jemand auch noch in der Gemeinde, der auch in seiner Box ist. und man sieht vielleicht die Begrenzungen, die eigenen Begrenzungen, die Begrenzungen des anderen. Aber wenn man ein Ziel hat, auf das man hinläuft, dann kann man Schulter an Schulter sich positionieren, Schulter an Schulter einem Ziel folgen. Ich fand dieses Zitat von Wolfgang Simson so spannend. Er beschreibt eine Gemeinde, wie er sie sich wünscht, folgendermaßen. Er sagt, kein Komitee, keine Organisation, keine organisierte Kirche, sondern kleine Gruppen von zueinander bekehrten und ineinander verliebten Freunden, die in der Kraft des Geistes erlöste Beziehungen zueinander haben, werden die Welt auf den Kopf stellen. Das ist ein bisschen groß gedacht, ne? Aber ich finde so ein paar Aussagen in seinem Zitat so anregend. Er spricht hier davon, dass die Gemeinde kein Ort ist, die nur eine Organisation ist, sondern hier sind Menschen zusammen, die zueinander sich bekehrt haben, die in der vertikalen Beziehung sich bekehrt haben, aber auch in der horizontalen zueinander eine Erlösung brauchen. Er spricht hier von erlösten Beziehungen. Mir gefällt dieser Begriff so. Ich habe das letzte in der ersten Klasse auch als Beispiel genannt. Erlöste Beziehungen sind geheiligte Beziehungen. Da ist etwas rein geworden. Da ist Vergebung geschehen. Wenn das geschieht, dann passiert etwas. Davon gehe ich aus. Davon geht auch dieser Text aus. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Petrus appelliert hier mit diesem vor allem die Wichtigkeit der Liebe als gemeinsames Ziel. Eine Liebe, die um die Unzulänglichkeiten meines Nächsten weiß und trotzdem liebt. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die auf uns einströmen und wir sind uns bewusst, dass Gemeinde oder auch wir Menschen immer an der Baustelle bleiben werden. Und jemand sagte mal, der einzige Fallstrick, vor dem die Kirche Angst haben muss, ist die Sünde der eigenen Mitglieder. Wenn ich bewusst bin, dass der neben mir sitzt, auch unvollkommen ist und ich auch zu denen gehöre, dann verändert es meinen Umgang mit dem Nächsten. Gerade wegen der Unzulänglichkeiten von uns Menschen brauchen wir Liebe. Das, was wirklich verändert, sind nicht Einzelpersonen, das sagt dieses Zitat auch, sondern in aller Regel eine verschworene Gemeinschaft von Freunden und Jüngern. Deswegen haben wir so sehr dafür geworben, diese Woche als Begegnungswoche auch zu benennen, weil ich glaube, jede Gemeinde eine verschworene Gruppe werden muss. Petrus zeigt hier in diesem Vers, dass echte Liebe nicht in Verbindung mit Supermenschen erst zur Geltung kommt, sondern echte Liebe, das fordert Einsatz. Dieses Wort innige Liebe, das spricht von einem Läufer, der sich mit maximaler Muskelkraft zusammenreißt und alles dafür gibt, ein Ziel zu erreichen. Petrus sagt in Kapitel 1, einige Kapitel vorher, Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander, wie steht es hier? Beharrlich. Ja, das ist nicht so einfach. Etwas auszuhalten oder beharrlich zu sein, das ist etwas, was Kraft kostet. Und aus reinem Herzen. Praktisch bedeutet das für uns, dass unsere Liebe am meisten geprüft oder ausgedehnt ist, dass manchmal Gott uns Menschen in den Weg stellt, die nicht ganz einfach sind. Die uns zeigen, was eigentlich in uns steckt. Und jemand sagte mal, wenn man zum Glauben gekommen ist und in der Heiligung lebt, das ist so der erste Schritt, und wenn man dann heiratet, dann ist es so der zweite Schritt, weil da zeigt dann der Partner einem den Spiegel auf, und spätestens wenn die Kinder kommen, gibt es die dritte Heiligung, weil die zeigen einem nochmal mehr, was eigentlich in einem steckt. Und Gemeinde darf auch so ein Ort sein. Und ich glaube, es ist die Frage, ob wir uns darauf einlassen wollen. Es geht hier weiter im Text, es heißt hier, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Spricht Petrus hier davon, dass wir über Sünde hinwegschauen sollten? Spricht er hier von einer neuen Toleranz, wo man alles offen lässt, keine Stellung mehr bezieht? In Sprüche 10, Vers 12 lesen wir, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Das bedeutet nicht, dass man die Sünde leugnet oder unter den Teppich schiebt. Das hat Gott auch nicht getan. Jesus, und das ist eines meiner Lieblingsverse der Bibel, Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, wann? Als wir noch Sünder waren. Er hat nicht erst geliebt, als wir verändert waren, als wir auf einem guten Weg waren, sondern als wir nicht sehenswert waren, als wir nichts dafür tun konnten, hat er uns seine Liebe gezeigt. Wisst ihr, und das braucht Mut. Das braucht Mut, das braucht eine Entscheidung. Ich fand dieses Beispiel so spannend. Der deutsche Unternehmensberater und Evangelist Hans-Martin Adler, der beschloss einmal, hat so eine Idee gehabt, seine Frau, währenddessen er predigt, seine Frau neben sich hinzustellen. Die Reaktion seiner Zuhörer war erstaunlich, denn sie hörten auf seine Worte, starrten aber ganz gebannt auf das Gesicht seiner Frau. Habe ich heute Morgen gedacht, wir waren bei Alex und bei Erna. Ich fände es mal lustig, wenn Alex hier vorne steht und Erna daneben stehen würde. Ich nehme euch einfach mal als Beispiel. Und wenn dann Alex sprechen würde, und so hat es der Hans-Martin gesagt, und dann die Reaktion seiner Frau anzuschauen. Und das heißt, in dieser Erzählung, ich habe das auch nur irgendwo herausgelesen, was immer Hans-Martin erzählte, seine Frau war für die Zuschauer ein lebendes Lügenbarometer. Nickte sie, musste es wohl stimmen, was er sagte. Verzog er das Gesicht, war es eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, das haben wir jetzt manchmal auf dem Frühstückstisch erlebt, auch mit Erna und Alex, dass die sich gegenseitig so ein bisschen dann, stimmt das wirklich, was du gesagt hast? Es war doch ganz anders. Schüttelte sie den Kopf, nahm ihn keiner der Zuhörer ernst. Gebt es euch einfach als Beispiel. Wir brauchen einander, um authentisch zu sein. Und diejenigen, die einem am nächsten sind, die kennen auch einen am besten. Meine Frau ist mein größter Kritiker und ich liebe meine Frau dafür, weil sie ehrlich ist und weil sie mich liebt. Und wenn ich weiß, dass meine Frau etwas sagt, dann tut es meistens etwas weh, aber es ist für mich gesund. Und das ist hier mit gegenseitiger Ermahnung gemeint. Gegenseitige Ermahnung verstärkt unser gemeinsames Zeugnis vor den Menschen. Ich will uns einfach heute fragen, gebrauchen wir die Kraft unseres gemeinsamen Zeugnisses, so wie wir es könnten? Gott hat uns nicht für den Individualismus geschaffen, in dem wir leben. Graf von Zinzendorf sagte, der Gründer der Herrenhutte, er sagte, wir brauchen eine Bekehrung, wie ich vorhin gesagt hatte, im Vertikalen zu Gott. Wir brauchen eine Bekehrung zueinander und wir brauchen auch eine Bekehrung für den Dienst aneinander. Eine Bekehrung aus einem kraftlosen und einem unchristlichen Solo-Christum hinein in eine verbindliche Gemeinschaft von Christen. Und wir lesen manchmal so die erste Geschichten der Apostel, wir lesen davon und wir wünschen uns, dass das passiert, was damals passiert ist, als der Heilige Geist kam und 3000 Menschen zum Glauben kamen. Ja, boah, das wäre richtig schön, ne? Und wir hatten schon solche Erweckungszeiten, wenn wir an das 19. Jahrhundert denken, ja, wie viele Menschen da zum Glauben gekommen sind, wie viele Bewegungen entstanden sind. Und auch in der heutigen Zeit, manchmal sind wir vielleicht sogar blind auch dafür, was eigentlich wirklich gerade passiert. Gerade im Untergrund der Kirche geschieht Erweckung. Gerade in Ländern, wo Verfolgung da ist, geschieht Erweckung. Aber was an dieser Geschichte der ersten Gemeinde so besonders war, sie waren gemeinsam im Gebet. Sie waren täglich beieinander. Es heißt in der Apostelgeschichte 2, Vers 12, Petrus stand auf mit den Elfen. Er war nicht alleine. Petrus wird so ein bisschen in den Mittelpunkt gestellt in dieser Geschichte, aber die 11 waren auch dabei. Die Auswirkung dieser ersten Botschaft war gewaltig. Und wenn ich diesen Text lese in der Apostelgeschichte 1, die ersten Kapitel, 10 Tage lang waren sie von Himmelfahrt bis Pfingsten zusammen. Sie beteten gemeinsam, sie waren täglich beieinander. Da werden Prinzipien deutlich. Das Gebet, ja, sie mussten sich aushalten, die Liebe untereinander. Und das dritte, was hier genannt wird, ist Zeit. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Und Zeit ist genau das, was uns heute der Teufel nehmen möchte. Wer von euch, ich habe das schon in vielen Gemeinden gesagt, wer von euch hat wirklich Zeit? Meldet euch mal. Hey, super. Zeit, eigentlich müssen alle hochgehen. Zeit hat jeder von euch. Hat jeder von uns. Nur haben wir Zeit füreinander, haben wir Zeit für Menschen, die Jesus brauchen. Ich möchte uns echt ermutigen mit diesem Hinweis. Wir denken vielleicht oft von diesen Jüngern, von diesen Aposteln, das waren irgendwie besondere Leute, ja. Aber wenn ich dann denke, Petrus war ein ungeduldiger Versager. Thomas war ein notorischer Zweifler. Matthäus war ein Zöllner, ein Abzocker. Das sind charakterliche, sagt jemand, und gesellschaftliche Extreme, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier gab es genug Versagen, gegenseitig zu vergeben. Und ich feiere das hier, was wir in dieser Woche auch bei euch als Gemeinde gesehen haben. Ihr habt so ein Herz für die Verlorenen. Im neuen Land arbeiten einige von euch mit. Das ist so eine Ermutigung für uns gewesen, auch für uns als Bibelschüler, das zu sehen, was für ein Herz ihr für Menschen habt, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und ich möchte euch sehr ermutigen, diese Energie auch füreinander zu finden. Diese Energie füreinander zu finden und Leib Christi zu leben. Siehst du die Kraft der gegenseitigen Liebe? Diese Erweckung, die Auswirkung der Kraft des Geistes wurde deutlich, als diese unterschiedlichen Jünger zu Freunden wurden. Ich möchte langsam zum Abschluss kommen in dieser Textstelle, um die es heute geht, und möchte noch ein paar praktische Dinge aus diesen letzten Versen mit uns teilen. Hier heißt es weiter in Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, das ist der dritte Punkt, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand rede, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dienen ist das Ergebnis von einem gemeinsamen Ziel oder folgt einem gemeinsamen Ziel. Ich habe mich gefragt, gibt es Gemeinden ohne Heiligen Geist? Und ich glaube, es gibt Gemeinden, die ohne Heiligen Geist irgendwie funktionieren, aber nicht langfristig. Weil das, was hier beschrieben wird, ist das, was Georg letzten Sonntag sagte, damit Gemeinde als Leib Christi funktioniert, ist jeder gefordert, seine Gabe da einzusetzen. Und das finden wir unter dem Begriff dienen. Jede Gabe, die dir Gott gegeben hat, dient einem Ziel, damit du anderen dienst, damit es den Leib ermutigt. Letzter Sonntag hat Georg nicht diesen Punkt so stark drauf gelegt, aber es dient eigentlich der Erbauung untereinander. Und ich möchte uns sehr ermutigen, dienen, der gegenseitige Dienst, hier heißt es in Vers 9, beginnt, indem ich meine Haustüren öffne. Ich glaube, dass die erste Gemeinde deswegen so erfolgreich war, weil sie angefangen haben, einander die Häuser zu öffnen. Und wer schon mal in Israel war, sagt sich vielleicht, ja, das war auch für sie viel einfacher. Die haben in einem Umkreis von paar hundert Meter gelebt, Haus an Haus, Tür an Tür. Ja, und das ist richtig. Wir leben heute teilweise zerstreut, auch hier in Hannover, ihr als Gemeinde zerstreut. Und es ist eine Herausforderung, vielleicht da einen Weg zu finden. Und ich glaube, wir müssen heute nochmal neu denken, wie wir das zusammenbringen. Aber die Aufgabe ist, dass wir nicht in unseren Boxen verweilen, wie in diesem Hunderennen, uns vielleicht auch gegenseitig ankläffen oder vielleicht einander beäugen, sondern dass wir einem gemeinsamen Ziel folgen. Und das ist das, was auf uns wartet. Das zukünftige Zeitalter, auf das wir hinleben. Da gibt es dann kein Seite an Seite, sondern auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet. Ein Hausverwalter verwaltet etwas, was nicht sein Eigentum ist. Es gibt nichts, worauf ich mir etwas einbilden kann. Das sagt eigentlich dieser Text. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Wenn jemand von euch die Gabe hat, gastfreundlich zu sein, dann fangt an, damit das zu leben. Wir als Gemeinde machen das beispielsweise, dass wir das sogenannte offene Haus anbieten. Es ist einfach Geschwister, die sagen, ab 15 Uhr bis 17 Uhr gibt es ein offenes Haus. Jeder, der kommen möchte, bringt etwas mit, bringt vor allem auch Hausschuhe mit, damit wir einfach Gemeinschaft haben können. Jetzt muss man natürlich auch erstmal die Gegebenheiten dafür haben, aber so ein Gemeindehaus wie hier kann auch ein offenes Haus sein, zu dem man einladen kann. Ich gebe uns einfach nur ein paar praktische Dinge, die uns vielleicht helfen können. Wir sind Haushalter, jeder von uns. Die Gabe, die uns Gott gegeben hat. Die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst, dass wir einen Auftrag haben? Hier heißt es, wenn jemand redet, das ist eine Aussage an diejenigen, die hier vorne stehen, die lehren, rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, Vers 11, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Leben wir aus dieser Kraft Gottes? Das fängt mit Gebet an. Gebet gibt uns diese Kraft. Gebet ist unsere Ausrichtung. Lieben wir den Nächsten mit ganzem Herzen? Ich möchte dich heute Morgen ganz offen fragen, tust du das wirklich? Wie äußert sich das dann in deinem Alltag? Und der dritte Punkt war dient einander oder dienen folgt einem gemeinsamen Ziel. Ich schließe ab mit Matthäus 10, Vers 22, wo Jesus sagt, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Das, was wir einem jeden tun, und hier spricht er vor allem auch um die oder zu denen, die in einer Gemeinschaft sind, da entsteht Segen. Das ist unser Ziel. Darin liegt unsere Kraft. Ich möchte dich einfach mit einer Frage entlassen. Willst du diese Kraft in deinem Leben spüren? Dann werde ein Freund und ein Diener deines Nächsten. Wenn du dir heute nichts merkst, merke dir einfach nur diese dick gedruckten Begriffe heute. Bete, liebe und diene. Ich glaube, das sind sehr wichtige Begriffe für ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinleben. Amen. Darf ich für euch noch gerne beten? Lass uns dazu aufstehen. Ich würde gerne mit Gebet abschließen. Mein Herr, ich danke dir, dass du mich als Menschen, der die Gnade nicht verdient hat, erlöst hast. Dass ich erkennen durfte, Herr, wie verloren ich bin. Dass ich erkennen durfte, wer du, Jesus, für mich geworden bist. Herr, und dass es mir ein Ziel gibt, dass ich diesen Wunsch habe, mit dir in Ewigkeit zu sein. Ich danke, dass wir auf dich warten dürfen, wie wir auch vor der Predigt gesungen haben. Und dass es uns ermutigt, Herr, und auch ermutigen soll, in der Gemeinschaft mit dir zu sein. Und ich bete, Herr, dass du diese Gemeinde hier, diese Geschwister, diese Stadt hier segnest. Ich bete, Herr, dass diese Gemeinde eine Gemeinde des Gebets wird. Dass diese Gemeinde eine Gemeinde wird, Herr, die einander wirklich liebt, von ganzem Herzen. Eine Gemeinde wird, die füreinander sich einsetzt, die einander dient, Herr. Ich bete, Herr, dass du das, was schon wirklich Gutes da ist, und du hast diese Gemeinde so gesegnet über Jahre, Herr, dass du das so vielfältigst, Herr. Ich möchte bitten, dass du da, wo du Veränderung wünschst, Herr, dass du die Offenheit dazu gibst, Herr. Segne hier die Ältesten im Leitungskreis, Herr. Gib ihnen Weisheit, die Gemeinde gut zu leiten, Herr. Gib einem jeden, der hier mitdient und mithilft, Herr, die Spannkraft, auch manches vielleicht auszuhalten und trotzdem füreinander einzustehen, Herr. Schenk Liebe da, wo vielleicht Liebe fehlt, Herr. Oder die Bereitschaft zu lieben. Das kannst nur du geben und darum bitte ich dich. Danke, Herr, dass du mit uns gehst, dass du so viel mit uns aushältst und dass wir aus deiner Gnade heraus auch weitergehen mit dem Bewusstsein, du gehst mit uns. Denn du sagst, du bist bei uns bis an der Weltende. Das heißt, hast du deinen Jüngern versprochen und das hast du auch uns zugesagt. Danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Maranatha, Herr, komme bald. Amen.